Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Eberts. Alle können mitmachen. Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten, leben, wohnen, studieren, lieben gemeinsam. Das ist Inklusion in ihrer perfekten Form. Wir machen den Realitätscheck anhand von Sophie. Sie ist fast blind. Wie kommt sie mit ihrem Studium zum Beispiel klar? Wir haben Christian im Gespräch. Er sitzt im Rollstuhl und beschreibt, wie er durch den Berliner Großstadtdschungel kommt. Und Tobias lebt in einer inklusiven WG und hat eine Plattform gegründet zum Nachmachen. Was alle drei erzählen über ihre Inklusion, das hört ihr jetzt. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Wir machen jetzt mal ein kleines Experiment. Wir laufen durch virtuelle Straßen in einer virtuellen Stadt. Die Stadt nehmen wir wahr, indem wir sie uns angucken, ganz profan. Wir sehen, was passiert. Dass ein Zug kommt, dass die Ampel rot oder grün ist, dass viele Menschen, Hunde, Autos mit uns unterwegs sind. Das sehen wir alles. Das ist für uns ganz natürlich. Selbstverständlich ist das aber nicht. Sophie Heinicke hat Retinitis pigmentosa. Das ist eine genetische Krankheit, bei der nimmt das Sehvermögen immer mehr ab. Vor ungefähr 3 Jahren ging das ganz plötzlich und ganz schnell und seitdem sieht Sophie so zwischen 3% und 5%. Sophie, wie viel und wie siehst du?
Also durch meine Krankheit habe ich einige Einschränkungen, unter anderem zum Beispiel diesen Tunnelblick.
Was ist das?
Dann kann man sich vorstellen, wie wenn man 2 leere Klopapierrollen nimmt und einfach mal durchschaut.
Ah, okay, du kannst also dann quasi an der Seite nichts mehr sehen, du siehst nur geradeaus?
Genau, erstens das, dann total, wenn die Sonne scheint, bin ich total blendempfindlich.
Oh.
In der Dunkelheit sehe ich aber wieder gar nichts.
Okay.
Und dann sehe ich noch zusätzlich, wie auf diesen alten Fernsehern, wenn so schlechter Empfang war, wenn Gewitter kommt und so grisselig.
Okay. Das ist wirklich, das ist nicht so viel.
Nein, gar nicht.
Okay, aber schön, dass du so herzlich drüber lachen kannst.
Klar.
Ja, aber das ist eben genau das, ne? Du scheinst da wirklich sehr positiv mit umzugehen.
Es hat lange gedauert. Ich will es ja gar nicht abstreiten, dass es ein immenser Prozess ist. Aber irgendwann muss man an dem Punkt sein, wo man sagt, ja gut, aber andere haben ja auch was.
Ja, das stimmt. Aber sag mal, wann hast du denn erfahren, dass das passiert, dass du durch deine Krankheit blind werden wirst? Und wie lange hast du dann gebraucht, bis du dich so ein bisschen darauf eingestellt hattest?
Ich bin mit dem aufgewachsen. Also die Diagnose hatte ich schon mit 2 Jahren.
Mhm.
Aber ich hatte halt, bis ich 15, 16 war, immer so 30% durchgehend. Mhm. Ich hatte noch nie mehr, ich hatte noch nie weniger. Und dann ist es halt im Abitur in der 11. Klasse rapide abgesackt sofort.
Okay.
Und das war schwierig, das hat mir auch komplett die Beine weggerissen. Und da war ich auch noch nicht so lustig wie heute, muss ich wirklich sagen.
Ja, vor allem, wenn man dann noch das Abitur nebenher machen soll, ne?
Genau.
Das ist nicht so lustig.
Nein, und in den Momenten ist man natürlich auch sehr angegriffen und da muss man auch wiederum sagen, da ist unser Sozialstaat nicht so gut darauf vorbereitet, wie wenn jemand vielleicht von Geburt an blind ist. Also für mich gab es nicht so viele Alternativen. Also mich wollten sie gleich auf die Blindenschule abschieben.
Ach du meine Güte.
Aus meinem
Dein
Umfeld
Kopf funktioniert ja noch, ne?
Also genau, eigentlich ja.
Super. Das ist okay, ich verstehe. Wie hast du das denn gemacht? Du hast gemerkt, plötzlich geht's rapide bergab in der 11. Klasse. Und dann bist du doch, hast du ja gesagt, dann hat es dich so getroffen. Hast du dich dann zurückgezogen oder was hast du gemacht?
Erst ja. Ich bin auch das erste halbe Jahr der 11. Klasse habe ich von zu Hause absolviert, weil ich nicht mehr hingegangen bin, weil ich tierische Angst hatte, weil keiner ja auch wusste, wie schlimm es ist. Ich habe, wie gesagt, vorher ja auch nie durchsickern lassen. 30% sind ja schon nicht schön. Aber ich habe halt alles mitgemacht, auch im Sport. Und auf einmal ging es halt nicht mehr und das konnte natürlich auch verständlicherweise niemand verstehen. Und dann halt schon. Dann bin ich halt hingefallen, oft überall gegengelaufen und erst lacht man natürlich. Ich würde auch lachen, wenn vor mir direkt einer gegen die Laterne läuft. Da würde ich auch sagen, ja, hat man nicht gesehen. War versteckt. Aber ja, für mich war es halt in dem Moment wirklich nicht zu sehen.
Nee, das ist... Aber deine Freunde wussten doch, dass du die Krankheit hast, oder nicht? Und deine Schulkollegen, wussten die das nicht?
Natürlich wusste man das, aber dass es wirklich so schnell abfallen kann, damit habe ja nicht mal ich gerechnet. Ich habe mich halt nie wirklich getraut, auch das jemandem zu erzählen, weil ich dann dachte, ja, dann behandeln sie mich auch wie eine Behinderte. Was auch gekommen ist bei manchen Leuten, das ist auch so, wenn man in die Offensive geht, muss man auch damit rechnen, dass man wie eine Behinderte behandelt wird.
Also das meinst du, dass die Leute dich plötzlich anfassen wie ein rohes Ei?
Genau, und auch gar nicht mehr Freundschaften mit dir schließen wollen, weil sie Angst haben. Das kommt auch vor.
Aber wovor denn Angst?
Dass sie was Falsches machen, dass man mit demjenigen nichts unternehmen kann. Es wird ja irgendwann alles zu... Kann man mit demjenigen schwimmen gehen? Kann man überhaupt mit dir einkaufen gehen? Du siehst ja gar nicht, was da hängt. Und dann denke ich,
Nein, ich laufe gerne nackt durch die Gegend und
genau.
Lasse mir immer von den Bringdiensten der Nation, lasse ich mir immer mein Essen bringen.
Es gibt aber viele Blinde, die das machen.
Das mache ich auch, gebe ich an dieser Stelle mal zu. Ich bin sehr faul. Sophie, du studierst aber Psychologie in Potsdam. Wie geht das?
Das funktioniert ganz gut. Also ich muss ja nicht rennen im Studiensaal. Ich sitze ja da und höre zu, das funktioniert ganz gut. Ich nehme auch zwischenzeitlich auf. Was ich bestimmt nicht darf, aber ist ja nur für meinen eigenen Gebrauch. Und auch ohne Video, also bringt mir auch nichts.
Was willst du werden, wenn du Psychologie zu Ende studierst? Willst du richtig Psychotherapeutin, Psychologin werden und dann irgendwie?
Ja, das wäre so das Ziel. Und ja, naja, es bietet sich halt an, auch für Leute, die das haben, was ich habe. Weil es gibt halt spezialisiert niemanden, der wirklich für Seheingeschränkte, Erblindete oder auch nur Blinde sowas macht. Weil es kann natürlich eine Belastung darstellen und das ist auch eine Riesenbelastung. Egal wie, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber ich glaube einfach, manche Leute haben niemanden, der ihnen das auch von der positiven Seite berichten kann. Natürlich ist es nicht positiv. Ich würde ja lügen, wenn ich sage, ach, meine Erblindung ist so toll, ich habe so viel davon. Nicht wirklich, aber ich habe was davon.
Gibt es irgendwas, was du nicht machen kannst?
Marathon laufen, rennen.
Alles klar.
Zwischen Leuten so in der Stadt rumrennen, gestaltet sich ziemlich schwierig. Wobei mein blinden Mobilitätstrainer gesagt hat, einfach mit dem Stock durch die Menge, das traue ich mich nicht.
Das verstehe ich.
Und wie gesagt, ich habe da auch so ein bisschen Hemmung vor alten Leuten und Kindern. Weihnachtsmärkte gestalten sich auch immer etwas schwierig.
Also große Massen, die eng sind, das ist schwierig auf jeden Fall.
Ja, das ist, aber sonst, wie gesagt, ich war auch zu Silvester im Club und alles, das geht alles. Es ist eine tierische Überwindung und ich glaube auch einfach, dass ich mich alleine, wenn mich niemand so gedrängt hätte dazu, wäre ich auch nicht gegangen. Aber wenn man es einmal gemacht hat und auch jemanden hat, der sagt, kannst du doch, dann schafft man das auch.
Ja, du musst halt jemanden mitnehmen, ne? Der so ein bisschen guckt und ein bisschen durch ein bisschen führt.
Naja, eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich habe dann auch zu Silvester jemanden kennengelernt, der komplett alleine mit dem Blindenstock da war. Der lernt jedes Mal jemanden neuen kennen.
Ja, okay, das ist natürlich. So, wenn wir bei dem Thema, was es für positive Seiten hat, blind zu sein, ne?
Ja.
Genau. Wie ist denn das damit, dass Leute, die immer versuchen, helfen zu wollen?
Kommt vor und es ist auch nett, wenn es nicht körperlich wird immer. Also es ist auch nett, wenn man an Straßen steht und man weiß nicht, wohin. Aber schön ist immer eher, wenn man die Hilfe anbietet oder wenn man dann sagt, kann ich Ihnen helfen und ich bringe Sie mal dahin. Anstatt sich gleich jemand bei einem einhakelt oder auch den Stock einfach wegnimmt. Das hatte ich auch schon.
Was? Ach du meine Güte. Oh je. Aber dann sag doch mal abschließend, was wünschst du dir denn? Wie möchtest du, dass wir mit dir umgehen?
Ich wünsche mir, dass Leute gar nicht so eine Angst vor mir haben, dass sie einfach lachen. Dass sie lachen und das dürfen sie. Und mich ansprechen, wenn irgendwas ist. Wobei ich wieder verstehen kann, wenn andere das auch nicht wollen. Ich glaube, das muss man sehr individuell betrachten. Aber mich persönlich durfte jeder ansprechen und auch jeder alles fragen. Weil lieber fragen, als zum Schluss zu sagen, oh Gott, war die wirklich blind? Oder hat sie nur so getan? Das hatte ich auch schon.
Es gibt echt komische Menschen. Sophie Heinicke hat eine genetische Krankheit, bei der das Sehvermögen immer mehr abnimmt. Sie versucht, so locker wie möglich zu nehmen und wünschte, wir Sehenden würden das auch tun. Wir strengen uns an.
Deutschlandfunk Nova.
Ab 21.
Inklusion ist gleich. Das Miteinbezogensein, gleichberechtigte Teilhabe an etwas. Das sagt das Netz zu unserem Thema heute Abend. Ich sag's mal auf Deutsch, alle können mitmachen. Menschen mit und ohne Behinderung leben ganz selbstverständlich zusammen. Das ist Inklusion. Die inklusive WG, die gibt es aber noch viel zu selten. Tobias Polzfuß wohnt in einer inklusiven WG zusammen mit Menschen mit und ohne Behinderung. Und weil das so gut funktioniert und viele seiner Bekannten und Freunde gesagt haben, cooles Wohnmodell, hat er 2016 eine inklusive Wohnbörse gegründet. Tobias, bevor wir über diese Plattform reden, lass uns mal über deine WG sprechen. Wie bist du denn an diese WG rangekommen?
Also ich habe in München eine Wohnung gesucht und wenn man in München eine Wohnung sucht, dann erzählt man es am besten jedem, weil sonst findet man keine. Und so hat mir dann letztlich eine Freundin von meiner Schwester von gemeinsamen Leben lernen erzählt, die eben WGs für Menschen mit und ohne Behinderung anbieten und habe mich da initiativ beworben und war gerade im Platz frei.
Und offensichtlich hast du auch so viel Sympathiepunkte bekommen, dass du einziehen durftest.
Ja, ich habe das knallharte WG-Casting überstanden.
Wie viel Konkurrenz hattest du?
Zu zweit waren wir, glaube ich. Wobei ich gehört habe, dass der andere besser aussah und aber am Ende abgesprungen ist.
Ach, so ein Mist, du. Doch nur zweite Wahl, aber wahrscheinlich hast du dich in der Zwischenzeit so gut eingefutzt, dass keiner mehr an den anderen besser aussehenden, angeblich besser aussehenden denkt. Sag mal, wie kann ich mir denn eure WG vorstellen? Wer wohnt da? Wie wohnt ihr?
Also wir sind zu neunt. Davon haben 5 Menschen eine sogenannte geistige Behinderung und 4 Menschen keine. Und wir wohnen im Münchner Norden in einem Sozialbau, also einem großen Wohnblock. Und davon haben wir eine sehr große Wohnung. Also es sind 3 ursprüngliche Wohnungen, die zusammengelegt wurden für eben unsere vielen neuen Leute. Und wir haben eben das Erdgeschoss und Teile vom ersten Stock.
Mhm. Und wie muss ich mir das vorstellen, zusammenzuleben als jemand, der keine Behinderung hat, mit Leuten, die eine Behinderung haben?
Also eine besondere Sache ist bei uns, dass wir auch nach dem sogenannten Wohnen für Hilfe-Konzept arbeiten. Also ich lebe hier mietfrei und muss dafür einmal die Woche und ein Wochenende im Monat Unterstützungsdienste leisten. Aber das Konzept ist nicht darauf beschränkt, sondern es ist einfach ein schönes Gemeinschaftsleben und auch wenn ich jetzt keinen WG-Dienst habe, unternehmen wir viel zusammen und hocken oft irgendwie am Abend noch vorm Fernseher oder trinken noch ein Bierchen zusammen auf der Terrasse. So kann man sich das bei uns vorstellen.
Was sind denn Unterstützungsdienste? Kannst du das mal konkretisieren?
Ja, also das ist zum Beispiel, dass wir gemeinsam kochen abends oder dass der eine oder andere Unterstützung zum Beispiel beim Duschen oder beim Haarewaschen braucht oder eine Begleitung zu einem Freizeittermin oder einem Arzttermin. So Sachen mache ich da.
Und als du dein Casting hattest, da war dir auch klar, wie diese WG funktioniert oder war das dann für dich überraschend?
Nee, klar, das ist auch total wichtig, das irgendwie vorher zu wissen, auf was man sich da einlässt, weil wir wollen ja auch möglichst wenig Wechsel in der WG haben. Und deswegen war ich einmal so zum Vorstellen, aber dann natürlich auch einmal zum Probedienst da, um zu sehen, ob ich mir das selber vorstellen kann. Und natürlich auch, ob die Bewohner mit Behinderungen sich vorstellen können, von mir unterstützt zu werden.
Und hattest du vorher schon, also ich kann mir vorstellen, es gibt viele Leute, die würde das abschrecken, die würden das nicht machen wollen. Schon gar nicht diese sogenannten Unterstützungsdienste. Man muss ja auch irgendwie das wollen und dafür auch ein Gefühl und ein Händchen haben, ne? Hast du vorher schon irgendwie im Sozialdienst oder so gearbeitet, dass du da so gut klarkommst?
Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe nach dem Abi einen Freiwilligendienst in Athen gemacht, in einer Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen. Aber es ist jetzt keine Voraussetzung. Also es ziehen auch viele Leute ein, die da gar keine Erfahrung in dem Bereich haben.
Wie organisiert ihr eure WG?
Also das wird getragen vom Gemeinsamen Leben Lernen e.V. Das ist ein Verein, der hat solche WGs schon seit 1989, also zwar ein innovatives Konzept, aber eigentlich gar nicht so jung. Und die kümmern sich um alles Organisatorische. Bei uns arbeitet auch eine Fachkraft und eine Person im freiwilligen sozialen Jahr. Die werden sozusagen auch vom Verein angestellt und ich bin auch Untermieter vom Verein.
Tobias Polzfuß studiert und wohnt seit 5 Jahren in einer inklusiven WG in München, heißt, Menschen mit und ohne Behinderung leben da zusammen. Und er sagt, es läuft Bombe. Kein Stress wegen des Putzplans, kein Ärger, weil einer immer einfach so die ganzen Joghurts aus dem Kühlschrank wegfrisst. Das Einzige, was er lernen musste, war Nein zu sagen zu seinen sehr kommunikativen WG-Kumpanen. Also wenn das alles ist, was nicht läuft, dann sollten wir vielleicht alle eine inklusive WG aufmachen. Tobias Polzfuß hilft dabei. Er hat eine Internetplattform, Wohnsinn heißt sie, gegründet. Die hat er sich ausgedacht, weil er, wie gesagt, einfach diese super WG hat und schon der Start ins WG-Leben mit dieser WG war irgendwie ein bisschen anders.
Ich weiß noch, dass ich auch allein schon, als ich mit den Kisten vor der Tür stand, schon ganz offenherzig begrüßt wurde von meinem Mitbewohner, der zu mir gesagt hat, na, da bist du ja endlich meine Knutschpuppe.
Meine Knutschpuppe, hat er gesagt. Ist ja geil.
Total, ja. Fand ich auch mega witzig. Ich weiß noch, dass mich tatsächlich der Kumpel, der mit mir zusammen die Kisten geschleppt hat, mich so angeguckt hat und mich gefragt hat, ob wir hier richtig sind. Aber genau, nee. Und seitdem eigentlich gar kein Problem vom Einleben. Man muss ein bisschen gucken am Anfang, dass man sich auch abgrenzt, dass man auch irgendwie seine Privatsphäre, also gerade das eigene Zimmer auch schützt. Aber sonst ist es super.
Also Knutschpuppe bist du immer noch?
Knutschpuppe bin ich zum Glück, also der Begriff ist zwar geblieben, aber ich bin es jetzt nicht.
Du bist nicht jeden Tag geknutscht, na, da bin ich ja beruhigt. Also wunderbar, dann kommen wir jetzt zu eurer Plattform. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie das Projekt entstanden ist?
Ich wohne ja eben schon so lange in der WG und habe oft Leuten davon erzählt und die Reaktion war immer sehr ähnlich, dass es eben sehr positiv ankommt. Aber ich auch gemerkt habe, es kennt eigentlich noch kein Mensch und habe dann gleichzeitig so ein bisschen recherchiert, gibt es denn nicht auch noch an anderen Orten und wie wohnen eigentlich Menschen mit Behinderung so generell und gemerkt, ja, es gibt eigentlich da einen wahnsinnigen Bedarf an solchen inklusiven Wohnformen und ja, da bin ich dann auf die Idee gekommen, das einfach selber in die Hand zu nehmen, habe damals zusammen mit Freunden und einer Agentur die Online-Plattform Wohnsinn ins Leben gerufen, die eben durch einen Blog, den eben ganz viele Menschen mit und ohne Behinderung zusammenschreiben, so einen Einblick gibt, wie das Leben in so einer WG ist. Und die vor allem, das ist gerade so der Bereich, der am stärksten wächst, Konzepte zeigt und eben darüber informiert, wie man selber eine inklusive WG gründen kann.
Und wie viele WGs wurden mithilfe eurer Plattform bisher gegründet?
Wir haben wahnsinnig viele, auch sehr begeisterte Leute auf unseren Workshops und Veranstaltungen. Also jetzt schon über 400 Leute, glaube ich, die bei uns sich informiert haben.
Ja.
Generell gibt es auch sehr viele Leute, die sich auf unserer Plattform informieren. Da arbeiten wir eben auch zusammen mit wgsuche.de. Also man inseriert eine WG bei wgsuche.de und kann dann dort anklicken, die WG ist inklusiv oder soll es werden. Und dadurch, dass die selber gar nicht erfassen, wie viele Leute dann da wirklich darüber eine WG finden, können wir sozusagen auch nicht sagen, so und so viele Leute haben jetzt über uns einen WG-Platz gefunden.
Was ist denn das Spezielle, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine inklusive WG gründen? Worauf muss ich dann achten? Gibt es da spezielle Punkte?
Ja, also es ist schon, glaube ich, je nach Unterstützungsbedarf von den Personen manchmal auch längerer Prozess. Also es gibt ja behinderte Menschen, die kommen auch ohne oder mit wenig Unterstützung gut im Alltag klar. Aber je mehr Unterstützung es braucht, desto mehr muss man natürlich drum herum tüfteln, wie das Konzept aussehen kann. Dann braucht man oftmals den richtigen Wohnraum, der barrierefrei oder sogar rollstuhlgerecht sein muss. Also das sind so ganz viele unterschiedliche Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Und deswegen dauert es eben oft auch bis zu 2 oder mehr Jahren, bis so eine WG gegründet ist.
Was denkst du denn, welchen Einfluss inklusive WGs auf die Zukunft unserer Gesellschaft haben? Kannst du das abschätzen?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass es ein sehr großer Einfluss ist. Zum einen, weil, glaube ich, nicht nur inklusive WGs, sondern generell inklusive Wohnformen, also es gibt auch inklusive Hausgemeinschaften oder ähnliche Sachen, wo es dann noch vielleicht für mehr Leute als auch nur Studierende oder junge Leute interessant ist. Und zum anderen darf man diese WG nicht nur auf sich selbst begrenzt sehen von der Wirkung her, sondern es ist ja so, dass Leute ein- und ausziehen oder mal auf eine WG-Party kommen oder ja, irgendwie mit der WG in Kontakt kommen und damit eben ja, mit dem Gedanken von Inklusion und gleichzeitig das aber ja in der WG nicht hauptberuflich machen, sondern das ist ja einfach ein natürlicher Bestandteil des Lebens und so bekommen sie dann einen Impuls, den sie dann auch umsetzen können in ihrem Job, zum Beispiel als Arbeitgeber mal einen behinderten Menschen einzustellen oder das eigene Kind später in einen inklusiven Kindergarten zu geben oder als Lehrer inklusiv zu beschulen. Also ich glaube, das wirkt in ganz, ganz viele gesellschaftliche Bereiche aus und ist gerade deswegen einfach so ein toller Samen, den man sehen kann, der dann alle Bereiche wirkt.
Tobias Polzfuß, toller Typ, wohnt in einer 9er WG in München zusammen mit Menschen mit und ohne Behinderung und es läuft super gut. Allerdings, es fehlt im Moment eine Sozialbetreuerin, eine Sozialarbeiterin, die speziell ausgebildet ist, um mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten und diese WG zu betreuen. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, meldet euch doch einfach bei uns, deutschlandfunknova.de. Wir stellen dann den Kontakt zu Tobias her.
Deutschlandfunk Nova
ab 21.
Wir stellen ja gerade fest, unser Studio ist perfekt für dich.
Ja.
Als hätten wir es für dich gebaut im Grunde, ne? Barrierefrei, du konntest hier locker reinfahren, die Türen waren breit genug. Ist das für dich in Berlin Alltag, dass dir sowas passiert? So viel Glück auf einmal quasi?
Das ist nicht überall der Fall und in den wenigsten Gebäuden kann man so barrierefrei hin und her fahren, deswegen ist das schon eine positive Überraschung.
Hast du gedacht, hier bin ich richtig?
Ja, hier bin ich richtig, genau.
Hier bleibe ich. Ich rede heute den ganzen Abend über Inklusion, aber ich bin ja normal. Okay, vielleicht nicht ganz, aber zumindest mein Körper macht einigermaßen mit. Ich spreche jetzt mit Christian Grothaus. Der sitzt selber im Rollstuhl und engagiert sich beim Berliner Behindertenverband. Und er ist, habt ihr ja schon gehört, zu uns ins Studio gekommen durch den Berliner Öffi-Dschungel. Danke dafür. Wo sind denn für dich die größten Hindernisse im Berliner Alltag?
Im ÖPNV. Also wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, mit dem Fahrstuhl fahren möchte oder so und die sind häufig kaputt.
Ja, das ist echt der Klassiker
und
in Berlin.
Das ist wirklich, und wenn sie funktionieren, dann benutzen es oftmals Menschen, die es überhaupt nicht nötig haben. Mhm. Und wenn sie kaputt sind, dann dauert es halt auch echt manchmal Monate, bis es wieder funktioniert und das ist einfach ein No-Go. Mhm. Und genau.
Aber was machst du in so einer Situation? Weil man muss natürlich den Leuten, die nicht in Berlin wohnen, einfach mal erklären, du hast im Grunde keine Alternative. Es gibt natürlich noch eine Rolltreppe, aber wie willst du bitte auf die Rolltreppe kommen?
Also
oder machst du das dann, versuchst du es dann mit einer Rolltreppe, mit Hilfe von einem Passanten oder was machst du dann?
Also ich habe noch das Glück, dass ich relativ mobil bin. Das heißt, ich habe das auch gelernt, seit ich das erste Mal einen Zug verpasst habe, weil ich auf dem Fahrstuhl gewartet habe, habe ich es dann gelernt, mit der Rolltreppe zu fahren.
Das kannst du alleine?
Ja, gerade im Hauptbahnhof ist es natürlich wichtig, weil die Fahrstühle sind zwar schön panoramamäßig, aber sind sehr langsam. Und deswegen ist es halt wichtig, auch mit der Rolltreppe zu fahren. Aber das können die wenigsten. Und die sind, wenn es ganz suboptimal läuft, dann müssen die eine Station weiterfahren und zurückrollen oder sowas.
Ja, das
mit geht. Mit E-Rollis also, oder so, das ist natürlich dann immer schwierig.
Das geht eigentlich geht das gar nicht. Ich meine, du hast ja auch Termine, du fährst jetzt ja auch nicht einfach nur so durch die Stadt, weil du willst ja auch irgendwo hin.
Genau.
Und so von wegen, oh, ich fahre jetzt mal so ein bisschen durch die Stadt, lass mich mal treiben, darum geht's ja nicht. Du musst ja auch pünktlich irgendwo sein und das geht natürlich
gar
nicht.
Ja, oder wenn die Busse voll sind, dann muss ich auf einen anderen warten. Oder
das ist nicht dein Ernst.
Ja, also ich habe auch schon mal...
Lassen dich nicht rein.
Nee.
Die Leute gehen nicht mal zur Seite und lassen dich rein.
Ich habe auch schon mal das Problem gehabt, dass der Busfahrer, obwohl es eigentlich Platz genug gegeben hätte, mich trotzdem nicht mitgenommen hat. Das ist natürlich,
warum hat er dich nicht mitgenommen?
Zu kritisieren. Ich weiß es nicht. Aber manchmal passiert das. Und ich bin nicht der einzige Rollstuhlfahrer, dem das passiert. Ich kenne so viele Leute, denen das schon mal passiert ist. Und da muss man natürlich, man kann sich jetzt darüber aufregen. Und,
ich rege mich gerade darüber
ja,
auf.
Ja,
es ist mehr,
ja.
Auch, mehr offenbar als du.
Ja, ja. Also ich bin's halt gewöhnt. Ja, aber es ist trotzdem No-Go. Also, weil wir ja eigentlich eine inklusive Gesellschaft sein wollen. Und das funktioniert dann so nicht.
Christian Grothaus sitzt im Rollstuhl und engagiert sich beim Berliner Behindertenverband. Er kommt an sich in Berlin ganz gut klar, aber ein paar Beispiele hat er gerade gebracht, wo man denkt, Alter, nicht wahr, oder? Inklusion ist da noch nicht abgeschlossen, wo es noch Treppen gibt und keine selbstbedienbaren Aufzüge. Diese schlaue Aussage kommt natürlich nicht von mir, sondern von meinem schlauen Gesprächspartner Christian Grothaus. Er selbst sitzt im Rollstuhl und engagiert sich beim Berliner Behindertenverband. Und wir reden hier heute über Inklusion. Und gerne auch darüber, wie das Zusammenleben zwischen Menschen mit und ohne Behinderung aussehen kann. Christian hat da ganz spezielle Vorstellungen. Da reden wir gleich drüber. Erstmal der Einstieg Helfen dir eigentlich auch mal Leute oder bist du immer auf dich allein gestellt?
Auf jeden Fall, in Berlin auf jeden Fall. Also ich hatte da mal ein Erlebnis, da bin ich extra auf Leute zugegangen, wo ich dachte, okay, die könnten Probleme machen, aber die waren super nett und haben mich, ich wollte es einfach mal austesten und die haben mich unter den Arm genommen. Ich kann halt noch ein bisschen laufen, das heißt, ich brauche nur eine Hand und jemand muss den Rollstuhl hoch oder runter tragen, aber das war ein einschneidendes Erlebnis für mich, ein positives, wohlgemerkt. Und
ich frage mal nochmal blöd nach, was waren das für Leute? Warum hast du gedacht, dass die Probleme machen können?
Naja, ein bisschen alkoholisiert.
Oh, das hast du aber...
Ja, ja, genau. Aber das war Samstagabend und ja.
Also gleich Eskalationsstufe 3 gewählt, ja, oder?
Genau, genau. Aber nee, super nette Leute und ja, wir sind Berliner, wir machen das, wir packen an und das war... Es war schon ein schnelles Erlebnis.
Cool. Ja. Aber jetzt hattest du ja erzählt, wie gesagt, es gab mal diesen Busfahrer, der dich zum Beispiel nicht mitgenommen hat. Und hast du noch mehr negative Erlebnisse oder passiert dir sowas häufiger, dass Leute irgendwie doof auf dich reagieren?
Relativ selten. Also ich habe die Erfahrung gemacht, so wie du in den Wald hineinschreist, kommt es heraus. Es gibt allerdings Menschen, die zum Beispiel auch, es gibt ja positive Diskriminierung. Und wenn ich auf der Straße fahre und irgendwo hin möchte und hinter mir kommt einer und packt mich einfach so an meine Henkel, um mich zu schieben, ohne mich zu fragen, das ist natürlich, ja, da muss ich auch immer schlucken. Ich bin immer höflich, weil ich weiß, wie er es meint. Aber normalerweise fragt man erst, weil das denunziert mich ungemein. Und das... ja, ich kann damit umgehen, weil ich bin die Reaktionen nicht anders gewöhnt. Wenn ich jetzt auch beispielsweise in der Diskothek bin, kann ich Brief und Siegel geben, dass irgendeiner ankommt und sagt, hey, ganz toll, dass du hier bist, was ich auch toll finde. Aber manchmal würde ich dann schon gerne einfach nur tanzen und einfach da sein, ohne dass man mich auf meine Situation anspricht. Aber wie gesagt, ich weiß, wie die Menschen das meinen und ist auch ganz lieb gemeint. Nur, ja.
Also im Grunde hättest du es am liebsten, man würde dich normal behandeln. Also so wie der Berliner, einfach nicht beachtet werden.
Genau, ja.
Einfach vorbeirennen.
Ja, und wir hatten auch mal die Probe aufs Exempel gemacht. Da hat ein Freund sich in meinen Rollstuhl gesetzt und wir sind beide zum Alex gefahren, war es, glaube ich. Und der ist dann aufgestanden danach und hat mir gesagt, ich wusste ja gar nicht, wie die auf dich reagieren, weil mir ist das ja gar nicht so bewusst. Ja, aber er meinte dann, ja, die gucken mich völlig anders an und sind halt übervorsichtig teilweise.
Ja, wobei, sage ich dir ganz ehrlich, das kenne ich von mir auch. Das ist halt so dieses Problem, dass man nicht so, man weiß ja schon nicht mal so genau, was man sagen soll. Weißt du, ich meine, darf ich jetzt sagen, behindert oder so, oder ist das schon diskriminierend, wo verbal diskriminierend, oder sage ich besser Menschen mit Behinderung oder sage ich gehandicapt? Das fängt ja schon in der Sprache an, weißt du, ich meine?
Natürlich.
Da weiß man schon nicht so richtig, wie man dich ansprechen soll.
Ja.
Und wenn das da schon losgeht, das ist ja wirklich die Grundlage von Zusammenleben. Leben ist ja die Sprache, dann wird es halt bei allem anderen nur noch schwieriger, weißt du, ich meine?
Ja, aber ich denke einfach, man darf da auch nicht so drüber nachdenken. Also man sollte so handeln, wie man sich in dem Moment fühlt. Und wenn man der Meinung ist, da ist ein Rollstuhlfahrer, der braucht Hilfe oder ein Blinder, dann geht man auf ihn zu, fragt ihn. Und wir sind ja alle mit Mündern geboren, können da auch selber reden. Und da kann man einfach mal fragen, brauchst du Hilfe? Und wenn er dann Nein sagt, dann muss es ja auch nicht sein.
Inklusion an sich, wir reden ja heute über Inklusion, deswegen bist du ja auch hier. Ich finde, auch dieser Begriff ist wahnsinnig abstrakt. Da kann man sich ganz viel und auch ganz wenig drunter vorstellen. Was heißt denn Inklusion für dich persönlich?
Also für mich bedeutet Inklusion, dass es von vornherein gar keine Ausgrenzung gibt. Also dass man quasi Andersartigkeit als Normalität betrachtet. Und ich glaube, das ist ein utopischer Begriff, den man nie richtig erreichen wird, weil ich habe das immer ganz gut an Treppen festgemacht, solange es Treppen gibt und Leute, die diese Treppen nicht überwinden können, gibt es natürlich auch schon eine Ausgrenzung. Ne? Man müsste halt gucken, dass bei jeder Treppe ein Selbstbedienungsfahrstuhl ist, ja, und dann wäre das was anderes. Aber das fängt so bei diesen Kleinigkeiten an. Aber ich denke, Inklusion bedeutet wirklich, dass man diese Andersartigkeit als Normalität betrachtet.
Christian Grothaus sitzt im Rollstuhl und engagiert sich beim Berliner Behindertenverband und sagt, in Berlin funktioniert Inklusion eigentlich schon ganz gut. Aber es geht noch besser. Barrierefrei ist da, wie immer, eines der wichtigsten Stichwörter.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Weimar. Bei den Dreharbeiten zu einer neuen Tatortfolge in Weimar hat ein Mann mit Marihuana-Zigarette echte Polizisten mit Schauspielern verwechselt. Der Mann schob am Amtsgericht sein Fahrrad direkt an uns vorbei, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Dabei sei der Joint hinter seinem linken Ohr deutlich zu sehen gewesen. Bei der Überprüfung der Zigarette wurde ein Marihuana-Tabakgemisch gefunden. Die Beamten hätten sich gewundert, wie man so dreist sein kann, so die Sprecherin. Der 33-Jährige habe geantwortet, dass er die Beamten wegen des Weimarer Tatortdrehs für Schauspieler gehalten habe. Dem war freilich nicht so. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.
Deutschlandfunk Nova.
Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.